Also, da gibt es verschiedene Fragen. Ich fange mal mit einer an. Und die zwei Spezialisten, die geben dann die Antwort. Wie unterscheidet man das prophetische Gebet vom Sprachengebet? Wie unterscheidet man das prophetische Gebet vom Sprachengebet?
Ja gut, das prophetische Gebet ist in Deutsch und das Sprachengebet ist in einer anderen Sprache. Aber ich würde vermuten, dass die Frage wahrscheinlich anders gemeint ist. Ich nehme an, dass die Frage so gemeint ist, wie man das prophetische Sprachengebet, was ausgelegt werden soll, wie man das unterscheiden kann von dem Sprachengebet, was eben nicht ausgelegt werden muss. Franz, vielleicht kannst du die Folie 8 nochmal kurz einblenden, die ich da ja gezeigt hatte. Da sieht man ja nochmal die Übersicht. Also es ist ja so, genau, hier sieht man es nochmal, diese Übersichtsfolie, was es für unterschiedliche Kategorien gibt von Sprachenrede, genau. Also, ich meine einfach durch die Art und Weise, wenn ich jetzt anbete, in der Anbetung bin, und das, dann ist das ja eine Sprachenrede, die ja für Gott ist und zu Gott hingerichtet ist. Also erste Frage ist erstmal, zu wem ist dieses Sprachengebet gerichtet? Ist es Anbetung Gott gegenüber, dann muss es nicht ausgelegt werden? Aber, oder ist es etwas, was für die Menschen ist, für die Erbauung der Gemeinde? Dann ist es etwas, was ausgelegt werden muss. Also, ganz praktisch gesagt, wenn jemand in der Zeit, wo wir auf Eindrücke hören, nach vorne kommt und dann durchs Mikrofon laut eine Sprachenrede weitergibt, dann ist das eine prophetische Sprachenrede und dann muss man warten, bis eben die Auslegung kommt, bevor man den Gottesdienst weitermacht. Oder man könnte natürlich auch vorher fragen, wenn jemand sagt, ich habe eine Sprachenrede, das kann man auch vorher fragen, ist jemand da, der es auslegen kann. Genau. Und alles andere an Sprachenrede, das, was ich jetzt für mich persönlich am Platz mache oder so während der Lobpreiszeit, ist Sprachenrede, die nicht ausgelegt werden muss. Also jetzt mal ganz dünn vielleicht beantwortet, ich hoffe, das reicht so.
Ah ja, was mir noch dazu gekommen ist, das gilt ja nicht nur für das Sprachengebet, dass man das unterscheiden soll, sondern wenn wir einen Impuls kriegen oder auch einen Bibelvers oder wie auch immer, ist natürlich auch an uns zu prüfen, ist das vielleicht einfach nur eine Ermutigung für mich? Also will Gott, redet Gott das jetzt persönlich zu mir? Oder ist es etwas, was auch die ganze Gemeinde ermutigen kann? Manchmal kann das ja auch was sehr Persönliches sein. Also dieser kurze Abchecken oder dieses kurze Prüfen, das gilt, glaube ich, bei allen Geistesgaben.
So, jetzt kommt ein bisschen kritische Frage. Wenn der Heilige Geist in allen Christen ist, warum gibt es dann zu so vielen Themen so unterschiedliche Ansichten?
Ich würde vermuten, obwohl in uns allen der Heilige Geist ist, dass wir unterschiedliche Meinungen haben zu dieser wichtigen Frage. Also diese Frage, das war eine der Fragen, die als allererstes gestellt worden ist, ganz am Anfang der Predigtreihe, und ich habe dann immer bisher mich ein bisschen davor gedrückt, sie zu beantworten, aber ich hatte viele Wochen Zeit, mich darüber zu brüten und so weiter, mir darüber Gedanken zu machen. Genau, und ich glaube, da kann man viele Antworten geben. Ich würde jetzt nicht... Also bitte nehmt mich da jetzt nicht als der Experte, der jetzt da hier die super Antwort gibt. Ich gebe euch die Antwort, wie ich es denke, aus meinem Herzen raus, okay? Und wenn es andere, stauere Antworten gibt, dann dürft ihr die natürlich auch gerne, wenn ihr die irgendwo findet oder so. Also ich glaube Folgendes. Einfach, weil wir Menschen sind. Als Menschen sind wir nicht unfehlbar. Also als Jesus auf der Erde war, da war er 100% Mensch. Er hatte alle menschlichen Gefühle und Emotionen. Und Jesus war auch 100% Gott. Deswegen konnte er übernatürliche Wunder tun zu jeder Zeit. Und deswegen konnte Jesus auch, deswegen war Jesus auch ohne Sünde. Und er hat nie was falsch gemacht. Wir hingegen sind nur 100% Mensch. Und wir bekommen nur punktuell göttliche Inspiration und punktuell eben bestimmte Geistesgaben. Das ist ja auch was, was ich in diversen Predigten ausgeführt habe. Jemand, der heute ein Wort der Weisheit bekommt durch den Heiligen Geist, der kann eine Stunde später schon wieder einen riesen Blödsinn reden, weil das nicht vom Geist inspiriert ist. Das heißt, alles, was wir haben, wir sind ja keine Geisteswesen, Heilige Geistwesen, die immer das haben, sondern das sind punktuelle Offenbarungen. Ich könnte jetzt vielleicht als Beispiel mal nehmen, jemand, den alle kennen, Martin Luther zum Beispiel. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist der Meinung, Martin Luther war Geist erfüllt und geistgeleitet? Hand hoch. Okay, wer ist der Meinung, Martin Luther war das nicht? Oh, okay, traut sich keiner. Keiner. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, es ist vielleicht, gehen bei beiden Kategorien die Hände hoch. Weil dann hätte ich gesagt, beide Gruppen haben recht. Ganz klar, wenn wir sehen, was Martin Luther gemacht hat, also unser Lehrer von der Schule hat es mal ausgeführt, wie schnell er es geschafft hat, die Bibel zu übersetzen, das war total geistgeführt und geistgeleitet. Das hätte er mit den Handwerksmaterialien, die er zur Verfügung gehabt hatte, damals hätte er das so schnell nicht geschafft, wenn der Heilige Geist ihn da nicht geführt und geleitet hätte. Wenn wir jetzt angucken, Luther, der ältere Luther, mit seinem Antisemitismus und so, da war ganz, ganz viel, was sicherlich nicht geistgeleitet war. Da hat er ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und es ist bei jedem Menschen so. Ich würde mir nie einen Menschen für alles zum Vorbild nehmen, sondern einzelne Eigenschaften. Ich kann sagen, diese Eigenschaft, da nehme ich mir diesen Menschen zum Vorbild, aber in dem und dem Punkt nicht. Und in dem Punkt nehme ich mir einen anderen Menschen zum Vorbild. Also wir alle haben nur Stückwerk. Und ja, wir sind Menschen. Und wenn wir immer selber unterscheiden könnten, das war jetzt vom Geist und das ist jetzt aber, wenn ich ehrlich bin, war das nicht vom Geist, sondern das sind meine eigenen Gedanken, die mir da gerade so wichtig sind. Ich glaube, dann wär schon viel gewonnen. Aber in der Herausforderung stecken wir, glaube ich, alle. Also so würde ich es wahrscheinlich beantworten.
Also mir kam da noch, weil ich habe, also die Frage, ich finde sie gar nicht so kritisch, weil ich habe mir die auch schon oft gestellt. Ich finde das eine sehr gute Frage. Also was mir dann nur so gekommen ist, ist, das ist ja kein neues Phänomen, irgendwie seit es mehrere Denominationen gibt oder sowas. Sondern das war schon in den ersten Gemeinden, gab es da schon Punkte. In Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, da ging es um die Frage, braucht man auch noch zusätzlich die Beschneidung, um errettet zu werden? Also da ging es ja um grundsätzlich, wie können wir errettet werden? Und da sagt Petrus, habe ich nochmal nachgelesen, da sagt er, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Das heißt, es waren da zwei Gruppen, die hatten alle den Heiligen Geist. Und trotzdem waren die so grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, in der wir stehen, bis wir bei Gott sind. Das rauszuspüren, am Wort Gottes zu bleiben, das ist ganz arg wichtig, das ist unsere Grundlage. Und dann nach bestem Gewissen und Wissen Entscheidungen zu fällen. Und tatsächlich ist es so, dass man manchmal zu anderer Meinung dann kommt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man selber das mit Gott geklärt hat, sage ich mal, dass er seinen Frieden drüber hat. Letztendlich steht jeder einzeln vor Gott. Und genau, aber das wird die Herausforderung, denke ich mal, bleiben.
Vielen Dank. Dann eine Frage, die vielleicht manchen mal hier und da mal umtreibt. Was genau ist die Sünde wider den Heiligen Geist und warum kann diese nicht vergeben werden? Woran erkenne ich, ob ich sie, in Klammer, unwissend begangen habe? Könnte.
Also du darfst ruhig auch mal anfangen. Okay, also wenn wir in die Bibelstelle reingucken, wo über die Sünde wie den Heiligen Geist gesprochen wird, steht da eigentlich Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und der Kontext ist der, dass Jesus, ich meine, einen Dämonen austreibt und dann Leute dabei stehen, die dann sagen, das hat er nicht durch den Geist Gottes getan, sondern Jesus hat den Dämon ausgetrieben durch den Obersten aller Dämonen. Und dann ist Jesus sehr deutlich und sehr warnend und sagt, jede Lästerung kann vergeben werden, sogar die Lästerung gegen ihn selber, gegen den Menschensohn, aber nicht die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Also er warnt da deutlich, das heißt, das waren Menschen, und das sollte uns alarmieren, die das offenkundige Wirken des Heiligen Geistes oder zum offenkundigen Wirken des Heiligen Geistes gesagt haben, das ist ein teuflisches Wirken. So, und da sagt Jesus ganz deutlich, wer das tut, das kann nicht vergeben werden. Ich würde es aber auch noch in eine andere Richtung, also das ist der Kontext, ich würde es noch in eine andere Richtung deuten oder erklären, weil es natürlich auch so seelsorgerlich natürlich das kenne, dass immer mal wieder Leute kommen, die sagen, oh, hoffentlich habe ich diese Sünde nicht begangen und so weiter. Und muss man sagen, nein, hast du nicht. Weil wenn du dir darüber Gedanken und Sorgen machst und so weiter, dann hast du diese Sünde nicht begangen. Weil man merkt, dass dein Gewissen, dein geistliches Gewissen noch funktioniert. Der Heilige Geist ist derjenige, der immer wieder kommt und uns immer wieder zur Umkehr bewegt. Wenn man zum Beispiel sich mal anguckt, warum, also bei König Saul, der in Ungnade gefallen ist, weil er nicht auf den Propheten gewartet hat und so weiter, dann ist er direkt in Ungnade gefallen und ihm wurde nicht vergeben. David, der Ehebruch begeht und den Mann töten lässt, ihm wird vergeben und das heißt schon Mann nach meinem Herzen. Obwohl eigentlich, meiner Meinung nach, menschlich gesehen, das eine krassere Sünde war, wie die Saul begangen hat. Aber was war der Knackpunkt? Der Knackpunkt war das bußfertige Herz. Hätte Saul ein bußfertiges Herz gehabt, hätte Gott ihm mit Sicherheit vergeben. Und David, er hatte dieses bußfertige Herz. Der Heilige Geist, der Prophet und so weiter hat ihn zur Umkehr gebracht. Und er ist den Weg der Buße und der Umkehr gegangen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn wir große Männer Gottes sehen, Bill Hybels und so weiter, die Sünde, die ihnen vorgeworfen wird, Ehebruch und was weiß ich was, das ist das eine. Aber viel schlimmer noch als das, finde ich, wenn man dann hört, bis zum Schluss wird alles abgestritten. Und das ist, glaube ich, das Schlimmere. Dass da nicht jemand hinstellen kann und sagt, ja, es war's. Ich will jetzt kein Urteil sprechen, ich weiß nicht, ob es bei ihm so war. Aber ich meine so generell, dass man nicht sagen kann, ja, ich bin in Sünde gefallen und ich tue Buße. Und es war falsch. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der egal was wir tun, der uns immer zur Umkehr bringen möchte. Und wenn wir uns dagegen wehren und auf diese Umkehr nicht eingehen, das ist diese Sünde wider den Heiligen Geist. Ich gehe auf diese Umkehr nicht ein und ich verharre und bleibe in meiner Sünde wieder und wieder. Und ich lasse mich nicht zur Umkehr bringen.
Dann das nächste ist eher ein Statement als eine Frage. Und zwar steht da 1. Korinther 13, alle Gaben des Geistes in Liebe. Und es steht ja in 1. Korinther 13, dass wenn man mit Menschen- und Engelszungen redet und keine Liebe hätte, dann wäre es gar nichts. Und wenn man sein ganzes Geld geben würde oder seinen Leib hergeben würde, es wäre nichts Nütze. Also das ist schon, die Liebe steht über allem und ohne Liebe macht es einfach nur kaputt. Und das ist so wichtig, wenn man auch die Geistesgabe ja, benutzt, sage ich mal, oder sich benutzen lässt von Gott, dass man das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Kriterium, das zu prüfen. Also wie sage ich es? Und es muss in Liebe geschehen, weil sonst kann es der andere ja gar nicht annehmen. Und das heißt auch Ermahnung muss in Liebe geschehen. Also Ermahnung ohne Liebe Gott schon gleich gar nicht.
Ja, also wir haben es ja, glaube ich, auch gesagt in der Predigtreihe, das ist, glaube ich, nicht ohne Grund das Zwischenkapitel zwischen den Geistesgaben und dann so ausführlich die Motivation, was weiterzugeben, muss immer die Liebe sein. Und ich glaube, das macht dann, wie du schon gesagt hast, ganz viel darüber aus, wie wir auch was weitergeben, vielleicht auch was weitergeben, was eher ermahnend ist. Na, aber das Herz dahinter, die Motivation soll die Liebe sein.
Ja, dann habt ihr schon einmal missbräuchliche Anwendungen von Geistesgaben bemerkt? Wie habt ihr euch verhalten oder so, wie sollte man sich verhalten?
Also ich habe es noch nicht so viel bemerkt. Was ich ganz viel oder was wir schon öfter mal hatten, auch jetzt in früheren Jahren, ist Geistesgaben mit ganz vielen menschlichen Sachen drin. Gell? Das kennt ihr vielleicht auch, was Daniel vorhin gesagt hat, wo man denkt, okay, das ist jetzt halt seine Meinung, die er halt weitergeben wollte. Ich vergesse immer ganz viele Sachen, auch ganz viele schlechte Sachen, das ist eine gute Eigenschaft. ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, da war ich in einem Gottesdienst, da waren wir aber nicht in Verantwortung, sondern nur als Gottesdienstbesucher, wo diese Offenheit von, man gibt was weiter, Geistesgaben weiter, missbraucht wurde. Weil das ist, man gibt da ja schon viel Raum, gell? Und irgendwie ja auch Kontrolle ab, wenn man sowas macht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Gemeinden das nicht mehr so machen. Weil es schon auch immer ein Risiko ist. Ich war einmal in einem Gottesdienst, da hat eine Person diese Bühne genutzt, um da Gedanken weiterzugeben, die ganz sicher nicht vom Geist Gottes waren, sondern sehr anklagend waren. Das war in meiner Heimatgemeinde, als dieser Amoklauf war in Winnenden im Gottesdienst, und da sind Leute aufgetreten und die haben der Gemeinde mal die Meinung gesagt, sie hätten zu wenig gebetet und das ist nur als Strafe Gottes jetzt über uns geschehen. Und das war natürlich sehr heftig und die Reaktion ist ganz klar, der Gottesdienstleiter geht vor und unterbindet das und stellt es klar. Also was öffentlich falsch verkündigt wurde, muss auf öffentlich wieder richtig gestellt werden. Das Ding gilt so als gute Regel dazu.
Ja. Und da ist schon mal das, was wir vorab gehabt haben, das Kriterium der Liebe hat gefehlt. Also das ist das Wichtigste eigentlich.
Absolut. Also ich war beim prophetischen Gebet auf einer Move-Konferenz und habe dann schon durchs Fenster gesehen, dass eine Person so auf dem Boden liegt, für die gebetet worden ist, und ich bin dann reingekommen und für mich wurde dann auch gebetet und ich habe gemerkt, dass der Beter versucht, mich umzuschmeißen, weil es gibt ja diese Erscheinung, dass Leute umfallen vor dem Heiligen Geist und so weiter und so weiter. Naja, und er wollte das dann halt natürlich herbeiführen. Und wie habe ich reagiert? Ich bin einfach nicht umgefallen, ich habe mich nicht umschmeißen lassen. Aber was viel wichtiger ist, ich habe ein Jahr später mich trotzdem dazu entschieden, nochmal zum prophetischen Gebet zu gehen. Bei anderen Leuten, ja, aber das ist mir auch wichtig. Und ich habe dann in dem Jahr drauf, habe ich ja euch erzählt, jedes Jahr so eine starke Art, also so ganz andere Art von prophetischem Gebet erlebt. Das hat sich dann sehr stark bei uns im Gemeindeverband verändert. Man setzt sich hin auf den Stuhl und die sagen nur Hallo, die wollen nicht mal den Namen wissen oder wer man ist. Niemand wird berührt, sondern es wird einfach nur gehört und dann das Empfangene weitergegeben. Also es hat sich sehr, sehr stark geändert und verwandelt. Hätte ich aber nicht gemerkt, wenn ich nach diesem einen Erlebnis gesagt hätte, da gehe ich nie wieder hin. Also ich glaube, auch da müssen wir uns wehren gegen missbräuchliche Anwendung, aber es darf nicht die falsche Entscheidung daraus folgern, nämlich dass wir uns dann ganz zumachen für das gute Wirken vom Heiligen Geist, weil es ist was, was wir brauchen, das ist was, was wir wollen. Und es ist auch wichtig, dass man nicht vorschnell, wie ich es heute auch gesagt habe, Dinge leichtfertig verurteilen, nur weil man es ja nicht so kennt. Also es gab ja schon auch Gemeinden, wo Leute gesagt haben, durch die Wirkung des Heiligen Geistes Leute angefangen haben, sich in Trance reinzubeten oder angefangen so hysterisch zu lachen und was weiß ich was, wo wirklich krasse Sachen passiert sind und so wirklich Dinge waren, die ausgeufert sind. Lehrer von der Bibelschule, der hat erzählt, dass sie von oben von der Empore eben auch gesehen haben, wie von unten immer versucht worden ist, die Leute umzuschucken und so, und wie man dann extra in einer bestimmten, wenn Geistesgaben kamen und so, oder in einer bestimmten Atmosphäre, hat man dann die Belüftung von unten angemacht, damit die Leute, also haben wir versucht zu manipulieren und so weiter. Und es ist so traurig, weil der Heilige Geist hat es überhaupt nicht nötig, dass man ihm irgendwie da hilft in manchen Punkten. Er wirkt, wie er will, und wirkt so viel besser und so viel toller. Und ich habe es einmal erlebt, letzter Satz, dass eine Person tatsächlich durch den Heiligen Geist angefangen hat zu lachen. Und es war dann eine Person, die tief in Depressionen drin war und die seit, ich weiß nicht wie lange, gar nicht mehr lachen konnte. Und dann hat es auf einmal dann sich da was gelöst und die Person konnte wieder von Herzen lachen, weil die Depression sich gelöst hat und weil das Lachen seit Monaten wieder möglich war. Auch da, sowas kann es geben. Deswegen will ich damit nur sagen, nicht gleich verurteilen, bevor man vielleicht nicht geguckt hat, was waren die Umstände und was stand dahinter. Aber da gibt es sicherlich auch komische, falsche Dinge. Und das müssen wir prüfen.
Also was eine ganz üble Art und Weise ist, wenn Leitung oder Älteste oder Pastoren die Geistesgabe benutzt, um die Gemeinde in eine bestimmte Richtung zu bringen. Also zum Beispiel im Grunde genommen, was eigentlich angesprochen gehört würde, auf ganz normale Art und Weise, was falsch gelaufen ist, das dann in Form von Geistesgabe zu bringen, das ist einfach Manipulation. Okay, dann kommt die letzte Frage. Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Welche Gründe kann es dafür geben, dass jemand nicht geheilt wird? In Klammer Unglaube, Sünde und so weiter. Da müsstest du mal ein paar Predigten da.
Das Thema hast ja du gepredigt, gell?
Ja.
Ja, das ist sehr umfangreich. Also der Grund, warum jemand nicht geheilt wird, das ist echt individuell, oder? Also, ich meine, als Beispiel wird Unglaube, Sünde und so weiter. Es ist immer alles, es kann so sein, es muss aber nicht die Bedingung sein. Also es kann Sünde der Grund sein, warum jemand nicht geheilt wird. Das kann sein, aber das heißt nicht, alle, die nicht geheilt werden, die haben Sünde oder ist Sünde der Grund. Bei Unglaube ist es genauso. Das ist je nachdem, wie Gott heilen möchte. Der Giovanni möchte noch was kommentieren. Genau, es kann alles sein, es muss aber nichts davon zwingend so sein.
Oft ist es auch so, dass wenn der Prediger so diesen Drang hat, jetzt muss unbedingt was passieren, gell? Und er aber sein Ohr nicht beim Herrn hat, dann wird es echt schwierig. Es gab so Fälle, da hat ein Prediger den Impuls gekriegt, da ist eine Frau mit einem roten Kleid im Rollstuhl und die wird heute geheilt. Und dann hat er angefangen, für alle im Rollstuhl zu beten und es ist einfach nichts passiert. Und am Schluss kam dann diese Frau mit dem roten Kleid, mit dem blauen Kleid und dann ist er da, ja klar, das war sie ja, und ist davor und hat für sie betet und die ist dann geheilt worden. Ja? Und ist dann, die hat eine Glasknochenkrankheit gehabt und ist immediately, also sofort, die ist aufgesprungen und alle in dem Ort haben die gekannt. Die haben gewusst, was die für eine Krankheit hat. Und wegen dem ist es auch wichtig, dass der Prediger oder derjenige, der hier in Verantwortung ist, auf den Herr hört. Weil Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das ist kein Selbstzweck.
Das, was so Giovanni gesagt hat, möchte ich gerne ergänzen, weil das ist nämlich der Knackpunkt. Ich glaube, in allem, wo wir Menschen seelsorgerlich begleiten, ob das in Heilungsdingen ist oder so weiter, was wir brauchen ist, wir brauchen Offenbarung darüber von dem, was Gott tun möchte und Offenbarung darüber, was ist jetzt hier der Punkt. Also es hat jemand bei uns auf der Bibelschule in einem Seminar über das Thema Heilung hat er was erzählt. Und er erzählt, dass es eben eine noch recht junge Frau war. Ich glaube, die war an Krebs erkrankt. Und alle haben gebetet, dass diese Person geheilt wird. Und alle waren da sehr vehement. Gott heilt dich, Gott heilt dich, Gott heilt dich. Und er hat dann in der Begleitung auf einmal gespürt oder die Offenbarung gekriegt. Und das hat er dann gesagt. Ich habe ganz stark das Empfinden, Gott sagt, er möchte dich gerne zu sich holen. Und in dem Moment ist da eine Riesenlast von dieser Frau abgefahren und gesagt, Mensch, jetzt, und alle haben diesen Druck der Heilung auf mich gelegt und ich bin bereit für Jesus. Und sie konnte dann wirklich im Frieden sterben. Wir wissen nicht, warum sich Gott dann nicht entschieden hat zu heilen, aber es war ganz klar die Offenbarung da, Gott möchte hier nicht heilen, sondern Gott möchte sie zu sich holen. Und wir müssen, ich würde auch immer glaubensvoll beten, aber wir brauchen diese Offenbarung, was Gott in einer Situation tun möchte. Und natürlich, es kann all diese Gründe kann es haben, warum ein Mensch nicht geheilt wird. Aber wir dürfen nicht, ohne dass wir die klare Offenbarung vom Geist Gottes haben, dürfen wir nicht das über andere Leute aussprechen. Ja, die wurden nicht geheilt, weil da war Unglaube. Ja, da war Sünde. Wir dürfen das nicht aussprechen über jemanden, wenn wir diese Offenbarung nicht haben. Der hat auch von einer anderen Begebenheit, die ich sehr bezeichnend finde, möchte ich kurz erzählt. Da war auch eine Dame und die hatte eine also ihre Hand war kaputt und sie haben mehrmals dann dafür gebetet, dass diese Hand geheilt wird und diese Hand ist nicht geheilt worden über Wochen hinweg. Und dann hat er auf einmal die Offenbarung gekriegt, okay, die Hand ist aufgrund von Sünde, ist diese Hand so, wie sie ist und da steht noch was im Weg, warum nicht geheilt werden kann. Schon krass, wenn du so Offenbarungen kriegst. Und er hat es dann deutlich angesprochen und dann hat die Person halt Ja, da hat angefangen zu weinen und gesagt, ja, sie hat in der Gemeinde Lobpreis gemacht, sie hat Klavier gespielt und dann kam halt eine andere Person und sie hat der Neid gepackt, weil die andere Person so viel schöner gespielt hat, ihrer Meinung nach. Und dieser Neid ist so schlimm geworden, dieser anderen Person gegenüber, dass ihre Hand krank geworden ist und dass sie dann selber nicht mehr spielen konnte. Und sie hat es dann offenbart und hat dann darüber Buße getan und dann war die Hand geheilt. Ohne dass dann nochmal für Heilung gebetet wurde. Gott wollte was anderes tun. Er wollte ihr Herz heilen. Und das andere gab es dazu. Aber deswegen dürfen wir nicht, vor allem nicht in der Seelsorge, sie jemand sagen, du wirst bestimmt nicht geheilt, weil da Sünde da ist. Wenn wir die Offenbarung darüber nicht haben, weil da ist schon ganz, ganz viel Missbrauch passiert und es ist ganz, ganz furchtbar. Wir wissen es bei Hiob zum Beispiel, wo die Freunde alle gute Ratschläge haben, warum er in der Situation ist, wo er ist und alle hatten sie nicht recht. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein und sehr sensibel auf die klare Offenbarung warten. Und wenn man die Offenbarung nicht hat, dann lieber nicht seinen Senf dazu geben.
Ja, also ich habe da Predigt dazu gehalten, die ist auch zu diesem Thema, weil es mich natürlich persönlich bewegt seit vielen Jahren. Letzte Woche waren es 36 Jahre, mein Unfalltag. Schon lange Zeit und ich habe eigentlich immer gedacht, Gott heilt mich, also ich gebe es ja nicht auf. Aber natürlich ist das eine Auseinandersetzung mein Leben lang bis jetzt. Ja. Okay. Gibt es jetzt noch eine Frage hier im Raum, die noch gestellt werden möchte? Nee, dann möchte ich Schluss machen. Mir spielt auch kein Lied mehr, sondern ich spreche nur ein Zeug und ich möchte noch einen Impuls weitergeben von der Anita. Die Anita hatte das so auf dem Herz zu beten, ne? für die Lego-Bautage. Und ich werde so machen, dass ich einfach vor dem Säge kurz bete und möchte euch das ans Herz legen. Einfach wirklich, wie Anna ja auch gesagt hat, das im Gebet mitzutragen, weil das wirklich eine Chance ist, will man Dinge zu erreichen.